Vorher war es wirklich so, ich weiß gar nicht, funktioniert das? Wird das wirklich passieren, dass man so ein grauenvolles Thema wie die Großmutter hat mit dem eigenen Sohn geschlafen, zur Sprache bringt? Was passiert dann? Und als es sich aber zeigte, dass sie darüber reden konnten, habe ich gemerkt, das ist eigentlich die einzige Art, wie man das dokumentieren kann. Es war mir sehr wichtig, mich da rauszunehmen, weil ich nicht wie so eine Art Schiedsrichterin oder moralischer Zeigefinger da sitzen wollte, der jetzt nun sozusagen das bewertet oder leitet, was die Beteiligten zu sagen haben. Was das Journalistische daran sein könnte, ist, dass das irgendwie auch einen Erkenntnisgewinn für Leute bringt, die selbst in dysfunktionalen Familien leben, die selbst Dinge erlebt haben, von denen sie meinen, man müsste sie eigentlich mal besprechen.
Reporter Insights. Einblicke in große Recherchen. Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.
Hi, mein Name ist Jakob Milzner. Ich bin Journalist und Teil des aktuellen Jahrgangs an der Reportageschule in Reutlingen. In dieser Folge von Reporter Insights sprechen wir mit Eva Suthold. Sie ist Redakteurin bei Zeitverbrechen und 2013 hat sie den Deutschen Reporterpreis gewonnen. Eva hat im vergangenen Jahr für Zeitverbrechen ein ungewöhnliches Gespräch zwischen einer Enkelin und ihrer Großmutter aufgezeichnet und um dieses Gespräch soll es hier heute gehen. Die Enkelin konfrontiert darin die Großmutter mit einem ziemlich düsteren Kapitel der Familiengeschichte. Erst nach und nach wird beim Lesen aufgelöst, was eigentlich vorgefallen ist. Eva lässt die beiden Frauen in ihrem Text einfach sprechen und es gibt wirklich nur ganz wenige Einschübe, in denen sie Informationen darüber hinausgibt, was die beiden Frauen sagen. Das ist ein ziemlich ungewöhnliches Format, das merkt man spätestens dann, wenn man den Text liest. Und wir werden gleich unter anderem mit Eva über die Fragen reden, wie es eigentlich zu der Geschichte gekommen ist und warum sie sich für diese Form entschieden hat. Schön, Eva, dass du hier bist. Schön, dass wir es geschafft haben.
Danke für die Einladung.
Eva, du bist für diese Recherche so richtig tief in eine sehr dysfunktionale Familiengeschichte eingetaucht. Nimm uns doch am Anfang kurz einmal mit, wer sind die handelnden Akteurinnen und was sind ihre Geschichten?
Also ich habe mich befasst mit der Familiengeschichte, die mir aus der Perspektive zweier Frauen erzählt wurde, zweier Generationen, und zwar eine Enkelin und ihre Großmutter. In Kontakt gekommen damit bin ich über die Enkelin, die eigentlich etwas anderes vorhatte. Die wollte gerne aufarbeiten, was ihr Vater, mit dem sie kaum zu tun hatte in ihrem Leben und der vor kurzem verstorben war, in den Maßregelvollzug gebracht hat. Also eine Einrichtung für psychisch kranke Straftäter. Und sie bat Zeitverbrechen um Hilfe bei der Aufarbeitung der Vergangenheit. Und darüber sind wir in ein Gespräch gekommen, was so irgendwie gar nicht zu erwarten war, nämlich dass Dreh- und Angelpunkt eines großen Familienkonfliktes diese Großmutter zu sein schien, gegen die die Enkelin schwere Vorwürfe erhoben hat, allerdings nicht so richtig wusste, ob es sich dabei um eine Familienlegende handelte oder ob es wirklich zu einem Vorfall gekommen war, über den wir später dann mit der Großmutter ins Gespräch kommen sollten.
Okay, das heißt, am Anfang stand die Kontaktaufnahme von der Tochter. Habe ich das richtig verstanden?
Richtig. Eine Anfang 30-jährige Frau, die deren Vater vor kurzem verstorben war.
Ja.
Was sie unglaublich umtrieb, weil sie über ihn wenig wusste, außer dass er sein ganzes Leben lang schwer psychisch krank war, eine schwere paranoide Schizophrenie hatte, die ihn immer wieder in der Psychiatrie gebracht hat. Was sie aber vorher nicht gewusst hatte, war, dass er sogar in den Maßregelvollzug gekommen war. Das hieß also, er muss eine Straftat begangen haben. Und wobei es sich dabei gehandelt hat, haben wir relativ schnell auflösen können. Es tauchten dann Tagebuchnotizen auf in der Psychiatrie, auch eine Art Straftataufarbeitung, in der er sehr genau erklärt hat, als er dann schon wieder medikamentös gut eingestellt war und frei war von seinem Wahn, was er getan hatte. Er hatte einen Pflegedienstleiter angegriffen mit Essbesteck und erklärte das damit, dass er Angst hatte, aus der Psychiatrie entlassen zu werden, weil er keinerlei Verwurzelungen mehr hatte, keine Wohnung, nicht wusste, wo er hin sollte. Und er wusste, wenn er jetzt so eine drastische Tat begeht, dann wird er ganz sicherlich noch drin bleiben. Und so kam es dann auch. Nur dass er eben, als dann, als es ihm dann später besser ging, das Leid über seine Tat besonders groß war. Auch das dann irgendwie nicht für ihn sich glücklich auflösen ließ. Also er blieb in der Psychiatrie, dann erkrankte er aber schwer an Krebs und verstarb dann. Und seine Tochter hatte nie wieder mit ihm Kontakt. Mhm. Und das also beschäftigte sie sehr und sie wollte eigentlich wissen, was hat ihr Vater getan und was vor allen Dingen führte dazu, dass er mit mir nie wieder Kontakt haben wollte und dass ich keinen Vater hatte letzten Endes. Das war die Frage, die sie sich gestellt hat.
Das heißt, sie hat sich dann tatsächlich von dem Kontakt mit euch bei Zeitverbrechen in erster Linie Aufklärung erhofft. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Das haben wir auch öfter. Ja. Es gibt viele, die sich an uns wenden, die uns entweder hinweisen wollen auf einen Kriminalfall, von dem sie erfahren haben, zum Teil auch historische Fälle, aber eben auch in ihrer eigenen Familie. Und das Bedürfnis haben, dass das aufgearbeitet wird und noch tiefer recherchiert wird. Das war tatsächlich erstmal ihr Anliegen, ja.
Ja, und dann ist es ja aber zu einer Geschichte geworden, die ich so wirklich noch nicht gelesen habe. Also es ist dann ja nicht so gewesen, dass ihr gemeinsam recherchiert habt und du hast am Ende die Geschichte aufgeschrieben, sondern dieser Beitrag besteht ja aus einem Gespräch zwischen der Großmutter und der Tochter, in dem du auch als Journalistin nicht vorkommst, zumindest nicht sichtbar vorkommst. Ich nehme an, du hast dabei gesessen. Wie kam die Entscheidung, das auf diese Art zu lösen?
Also was erstmal wie eine kaum mögliche Wendung erschien, war, dass also ich hatte mit Theresa, heißt sie, in dem Stück als Pseudonym lange Gespräche geführt. Und in diesem Gespräch kam eben immer wieder dieser Vorwurf zum Vorschein gegen ihre Großmutter, dass es da also zu dem Inzest mit dem eigenen Sohn gekommen war. Und das war letztlich das, was sie am Ende am meisten beschäftigt hat, ob es stimmt oder nicht, weil sie auch dadurch irgendwie entscheiden konnte mit dem Wissen, was mache ich jetzt damit? Und suche ich jetzt den Kontakt zu meiner Großmutter? Will ich überhaupt mit der Kontakt haben? Denn ein schwieriges Verhältnis war es immer gewesen, aufgrund verschiedener Verstrickungen und aufgrund des schweren Alkoholismus der Großmutter. Und irgendwann habe ich ihr vorgeschlagen, lass uns versuchen, mit ihr ins Gespräch zu kommen und ich begleite das. Und das fand sie eine sehr gute Idee. Nur dass die Großmutter selbst das sich dafür zu bereit erklären würde, das schien nun erstmal unwahrscheinlich. Ich habe trotzdem den Kontakt aufgenommen, habe auch mit ihr lange gesprochen. Und weil sie auch irgendwie einen Schritt zurück zu ihrer Familie machen wollte, in Form ihrer Enkelin, denn sie ist grundsätzlich eher isoliert und hat mit kaum Verwandten außer ihrem eigenen Bruder noch Kontakt, hat sie sich dazu bereit erklärt. Mhm. Und dann ging es eigentlich recht schnell. Dann haben wir einen Termin gefunden und uns zusammengesetzt zu einem Gespräch. Und das war mir sehr wichtig, mich da rauszunehmen, weil ich mich wie so eine Art Schiedsrichterin oder moralischer Zeigefinger da sitzen wollte, der jetzt nun sozusagen das bewertet oder leitet, was die Beteiligten zu sagen haben. Ich war natürlich schon beteiligt im Gespräch als jemand, der sozusagen Impulse gegeben hat, welche Bereiche wir anschneiden können. Aber die Gespräche, wie sie so dann auch das Gespräch, wie es so erschienen ist, das ist tatsächlich so geführt worden zwischen Großmutter und Enkelin.
Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Ihr sitzt alle zusammen in einem Raum an diesem, wie du glaube ich schreibst, spärlichen Kaffeetisch oder spärlich gedeckten Kaffeetisch. Oder sitzt du so ein bisschen abseits von den beiden und die beiden haben Blickkontakt und du sitzt so abseits in so einer Beobachterrolle? Oder saßt ihr alle zusammen gemütlich auf dem Sofa und habt Kaffee getrunken? Oder wie war da die Konstellation und inwieweit hast du auch diese Konstellation vielleicht auf eine gewisse Art und Weise geplant oder auch nicht geplant?
Geplant habe ich es gar nicht. Ich hatte mir keine so eine richtige Vorstellung gemacht, wie dieses Gespräch ablaufen könnte. Und dann ergab es sich ganz natürlich, dass sie eben was vorbereitet hatte, so ein paar Kekse, Filterkaffee stand auf dem Tisch und dann war es auch ganz klar, ich sitze mit am Tisch. Die beiden Frauen saßen sich gegenüber. Es war eher distanziert und kühl, aber es war erstmal nicht feindselig. Es war so ein Zusammentreffen von zwei Frauen, von denen man würde jetzt nicht erwarten, dass sie ein enges Verwandtschaftsverhältnis verbindet, aber nicht konfrontativ von Seiten der Enkelin. Das hat sie sich nicht getraut und am Ende war es auch so, dass sie schon auch Mitleid hatte mit dieser Person, mit ihrer Großmutter, die für sie ein echtes Feindbild war. Ich glaube, auch immer noch ist, aber sie sieht schon auch deren schwarze Seiten im Leben, deren Schicksalsschläge und so war dieses ganze Gespräch eigentlich sehr gesittet, sehr ruhig. Es wurde an ganz paar Stellen mal ein bisschen heftiger, lauter, aber nie, dass es so eine Art Streitgespräch ausartete, sondern wirklich ein intensives Miteinander sprechen und aufeinander eingehen.
In welchem Moment ist dir denn der Gedanke gekommen, dass du das am Ende tatsächlich in dieser Gesprächsform auch veröffentlichen würdest? War das von vornherein der Plan bei diesem Gespräch oder ist es im Laufe des Gesprächs entstanden, vielleicht auch erst danach?
Es ist im Laufe des Gesprächs entstanden, als ich gemerkt habe, wie gut die beiden aufeinander eingegangen sind und wie starke Sätze gesagt wurden. Vorher war es wirklich so, ich weiß gar nicht, funktioniert das? Wird das wirklich passieren, dass man so ein grauenvolles Thema wie die Großmutter hat mit dem eigenen Sohn geschlafen, zur Sprache bringt? Was passiert dann? Und als es sich aber zeigte, dass sie darüber reden konnten, habe ich gemerkt, das ist eigentlich die einzige Art, wie man das dokumentieren kann. Und bloß auch nicht von außen betrachtet als jemand, der das nochmal irgendwo einordnet oder bewertet, sondern wirklich so für sich sprechen zu lassen.
Jetzt wusstest du vorher bereits von dieser Inzestgeschichte, richtig?
Dass es das Gerücht gab. Mhm. Und während der Vorbereitung dann auf das Gespräch selber, auch mit der Großmutter, wusste ich, dass es ein Thema ist, was sie ansprechen wird.
Ja.
Sie hat aber nicht in einer Deutlichkeit mir gegenüber signalisiert, ja, das ist passiert und so war es, sondern dass sie es dann tatsächlich am Ende so klar sagen würde, das wusste ich vorher nicht.
Gab es denn sonst dann dort während des Gesprächs Fakten, die du erfahren hast, die dich dann wirklich völlig überrascht haben, die dem Ganzen nochmal eine ganz neue Wendung gegeben haben?
Was mich überrascht, schockiert hat, war, wie sie ihren eigenen Lebensweg beschrieben hat. Also wie sie das Aufwachsen mit ihren ja schon auch alkoholkranken Eltern beschrieben hat, mit dieser Mutter, die nach dem Krieg fast verhungert war und auch offenbar schon starke psychische Probleme hatte, wie sie so ohne Herzenswärme aufgewachsen ist und dann die Rettung gefunden hat in diesem Mann, den sie abgöttisch geliebt hat, dem Vater des Sohnes, der Sohn, der wiederum der Vater der Enkelin ist, und dann mit ihm so plötzlich in ein Leben kam, das sie sich überhaupt nie erhofft hatte, also mit viel Liebe und Wärme. Und dieser Mann dann aber schlagartig aus dem Leben gerissen wurde durch diesen Verkehrsunfall und sie dann als trauernde junge Mutter in den Alkoholismus abgerutscht ist und wie sie dann doch Dinge geschafft hat, die man kaum für möglich hält. Sie hat natürlich einerseits ihren Sohn stark vernachlässigt und ihm Schlimmes angetan, mit ständig wechselnden Männerbekanntschaften, ihn alleine gelassen, nachts in der Kneipe gesessen. Aber sie hat auch als alleinerziehende Mutter ihr Abitur nachgemacht, was für sie gar nicht vorgesehen war, Medizinstudium angefangen, ist durchgezogen und als Ärztin gearbeitet. Und dann später, als dann ihr Sohn ja auch schon lange nicht mehr bei ihr gelebt hat, jahrelang diesen Beruf ausgeübt hat, als schwere Alkoholikerin, also wie gut sie ihn dann ausgeübt hat, weiß man letztlich nicht, aber doch mit Leidenschaft und auch dafür gebrannt hat und furchtbare Angst hatte, den zu verlieren, bis dahin, dass irgendwann ihre Oberärztin gesagt hat, du musst was tun, du bist Alkoholikerin, und dann den Sprung geschafft hat und nun eben seit 20 Jahren gar nichts mehr getrunken hat. Mhm. Das waren schon so Wendungen in ihrem Leben, die mir vorher nicht klar waren und die auch ihre Enkelin nur so in kleinen Ausschnitten wusste.
Ich muss sagen, das ist auch beim Lesen ein krasser Moment für mich gewesen, wo man erfährt, dass sie als Ärztin gearbeitet hat. Und bis zu diesem Punkt ist da so sehr viel Dunkles bereits, teilweise angedeutet, teilweise auch schon konkret, dass diese Wendung eben, dass sie Medizin studiert hat, dass sie ihr Abitur nachgeholt hat, sehr, sehr überraschend kommt und dem ganzen Eindruck eine ganz neue Facette nochmal auch verleiht. Du hast vorhin das Wort Einordnung schon benutzt und das hat mich auch sehr interessiert beim Lesen, wie du damit umgegangen bist, weil durch diese Gesprächsform hast du diese Möglichkeit ja wirklich dir selbst genommen. Du hast gerade schon gesagt, dass es der Geschichte in gewisser Weise angemessen war, das so zu machen oder die Geschichte vielleicht auch erst so möglich gemacht hat. Gab es auch Momente, wo du dich eingeschränkt gefühlt hast, wo du dir gewünscht hast, jetzt vielleicht nochmal so einen kleinen Satz dahinter her schieben, vielleicht irgendwem einem Satz so ein bisschen die Spitze nehmen?
Du meinst, als es dann zum Schreiben kam?
Mhm, genau.
Ich habe immer wieder überlegt, ob man die Gesprächssituation noch beschreiben müsste, wie die Stimmung der Beteiligten ist, habe aber dann gedacht, nein, eigentlich spricht das aus den Sätzen und aus der Art, wie sie gesagt wurden, und habe dann gemerkt, nee, es funktioniert auch so. Man muss es gar nicht, man muss nicht Gesichtsausdrücke oder Tonlagen oder weitere Eindrücke von mir reinbringen, sondern es reicht eigentlich das Gespräch, weil es auf so eine Art geführt wurde und nicht explosiv oder mit Tränen und Wut, sondern eben ruhig und gesittet. Und darum fand ich das eigentlich so am aufschlussreichsten. Dazu kommt, ich habe mich dafür entschieden, ein bisschen was über das Leben des Vaters von Theresa in Abschnitten einzufügen und dadurch so ein bisschen Halt zu geben, nochmal in der Geschichte und nochmal den Vater so ein bisschen einschätzen zu können. Was ist da vorgefallen? Wie war das? Und ja, wie war das Verhältnis eigentlich zwischen Tochter und Vater und der Mutter und das, was einfach so in den Jahren vorgefallen ist? So hat mir das eigentlich gereicht.
Ja, ich finde, es hat beim Lesen auch wirklich sehr gut funktioniert, weil es so eine Sachlichkeit eigentlich fast hat, also fast schon eine Nüchternheit, die zusammen mit diesem sehr dramatischen Inhalt dann einfach eine Tiefe erzeugt, die sehr einzigartig ist. Ich würde jetzt gerne noch mal eine Wendung nehmen und zwar noch mal auf die Frage kommen, wie wird aus dem Gespräch, bei dem du dabei warst, aus der Recherche, wie ist der Weg zum Text? Weil es liest sich ja wirklich wie ein ungefiltertes Gespräch, aber sicherlich steckt da ja auch ganz viel Arbeit drin, die du nach dem Gespräch dir gemacht hast, allein im Hinblick auf die Dramaturgie. Wie stark hast du denn redaktionell in dieses Gespräch eingegriffen?
Bei weitem nicht so viel, wie man das sonst bei Interviews macht. Also wie man das macht, wenn man selber Frage und Antwort hat. In dem Fall waren es hauptsächlich Kürzungen, Weglassen von Abschweifungen, die genommen wurden, die nicht so richtig zum Ziel führten, die einfach zu lang wurden, zu ausufernd wurden. Das Gespräch selber ist tatsächlich, bis auf Kürzungen, fast so in der Reihenfolge geführt worden. Es ist so, dass manche Sachen, die, das weißt du sicher selber, wenn man Interviews führt, dann nimmt man manchmal Fäden auf, kommt von einem zum anderen und landet bei ganz anderen Themen. Und am Ende möchte man aber genau dahin nochmal zurück. Und das führt dann ja oft zu Doppelungen. Das heißt, man kann dann schon sehen, an welcher Stelle ist denn dieser Themenabschnitt jetzt sinnvoller? Da, wo wir ihn am Anfang mal angeschnitten haben oder dass wir ihn am Ende nochmal konzentriert zusammenbringen? So war eher der Eingriff, ne? Dass man nicht große Umstellungen hat, aber eben sagt, hier lasse ich es jetzt weg und dafür machen wir es konzentriert da, sonst ist es auch zu verwirrend für den Leser,
ja.
Wenn er immer springen muss in den einzelnen Abschnitten. Viel mehr war es tatsächlich nicht. Es war für mich auch wirklich eine besondere Erfahrung, dass man ein Gespräch fast so dokumentieren kann, wie es geführt wurde.
Also das hätte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht erwartet. Finde ich sehr, sehr spannend. Ich dachte, dass da ganz viel, gut, dass du umgestellt hast, hast du gesagt. Ich hätte gedacht, dass da doch sehr viel mehr noch drin gesteckt hat. Aber ja, manchmal hat ja wirklich auch, wenn man einfach so ein Gespräch, was man hört, einfach eins zu eins aufschreibt, es kann manchmal tatsächlich so eine Magie entfalten, die schwer zu imitieren ist, habe ich das Gefühl.
Genau so, ja.
Ja, wie war denn die Reaktion den beiden, als sie erfahren haben, dass du das als Gespräch tatsächlich veröffentlichen würdest? Damit hatten die ja wahrscheinlich auch im Leben nicht gerechnet, oder?
Ich hatte es dann beiden irgendwann mitgeteilt und war mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob es handelt sich ja um ein Gespräch, deswegen ist es der normale Autorisierungsvorgang, ne? Das kennst du auch.
Also wie beim Interview.
Wie beim Interview, auch wenn der umstritten ist, aber in dem Fall, da es sich um so hochintime Angelegenheit handelt, fand ich das auch absolut angemessen und hatte dann schon nicht mehr, also ich hatte es beiden mitgeteilt, Theresa, die ließ mir sowieso freie Hand, wie ich es am Ende mache. Bei der Großmutter habe ich sehr gezweifelt, ob sie das so durchgehen lässt. Ich habe es dann beiden geschickt. Und überraschenderweise, ich habe lange von der Großmutter nichts gehört. Sie hat mir auch erst immer wieder signalisiert, wir haben auch danach noch länger gesprochen, sie hätte größte Angst, dass das Andenken ihres Sohnes dadurch leidet. Und ich habe irgendwann angenommen, das wird sie nicht wollen, dass das so veröffentlicht wird. Dann habe ich sie, wie gesagt, geschickt und dann hat sie gesagt, ja, ist in Ordnung. Und sie fühlt, dass in dem, was sie sagt, sie dem Rechnung getragen hat, was sie im Sohn zu schulden glaubt. Also ihn zu zeigen, wie er wirklich war, nämlich nicht ein nur durch seine Wahnkrankheit getriebener Mann, sondern ein gutmütiger, extrem intelligenter, liebender Mensch. Und weil sie wusste, dass ihre Enkelin das wichtig ist, dass dieser Vorgang, dass dieses Gespräch, dass dieser Straftatbestand Inzest, die Großmutter ihrem eigenen Sohn gegenüber verübt hat, dokumentiert ist, hat sie dem zugestimmt.
Ich habe mich beim Lesen teilweise gefragt, was ich eigentlich gerade lese, ob das eigentlich ein journalistischer Text ist. Weil ich habe mich fast gefühlt teilweise wie in einer Kurzgeschichte oder vielleicht sogar eher noch in einem Kammerspiel, in einem Theaterstück. Was war dein Gefühl? Hattest du das Gefühl, du arbeitest gerade als Journalistin?
Ja, mit dem Gedanken, ich bin hier in einer so intimen Situation, dass sie gar nicht journalistisch verwertet werden kann, weil zumindest die eine Seite das nicht wollen wird. Dass sie es dann doch gewollt hat, habe ich ja gerade geschildert, hat mich selbst überrascht und vielleicht war es für sie am Ende auch eine Art Aufarbeitung. Ich glaube sogar sicher, dass es das war. Aber ich verstehe, was du meinst. Also man ist plötzlich in einer Situation, die man sich gar nicht vorstellen konnte und die wirklich fast literarisch ist.
Genau, ja, also genau. Es hat so was Bizarres und zudem bleibt so ein bisschen für mich zumindest im Dunkeln, was jetzt die zweite Ebene ist, wie man vielleicht sagen könnte, aus journalistischer Sicht. Also geht es jetzt um Inzest? Geht es um Traumabewältigung? Oder ist es nicht am Ende eine ganz persönliche Geschichte, die einfach erzählt wird. Ist vielleicht auch eine Frage, wie man jetzt Journalismus überhaupt definieren möchte. Das ist vielleicht auch gar nicht nötig, das jetzt so kleinteilig aufzudröseln. Es war aber ein Gedanke, der mich auf jeden Fall beschäftigt hat, weil es ja auch die Frage berührt, wie versteht man als Journalist, als Journalistin seine eigene Rolle? Was will man für Geschichten erzählen? Was hat dich an dieser Geschichte so gereizt?
Ja, es ist sicher der Einblick in eine Familiengeschichte. Das finde ich fast immer das Spannendste. Das finde ich auch in der Literatur immer das Spannendste. Und eigentlich die Unlösbarkeit dieser Konflikte. Es wird nicht zu einem Happy End kommen. Es sind schreckliche Dinge vorgefallen, die beide Seiten irgendwie verarbeiten müssen. Und was das Journalistische daran sein könnte, ist, dass das irgendwie auch ein Erkenntnisgewinn für Leute bringt, die selbst in dysfunktionalen Familien leben, die selbst Dinge erlebt haben, von denen sie meinen, man müsste sie eigentlich mal besprechen oder hinterfragen oder tiefergehend recherchieren. Und sei es dann die Erkenntnis, der Konflikt ist nicht zu lösen, man kommt da so nicht raus, aber es ist überall. Es ist auch in Familien, wo man denkt, wie du selbst gesagt hast, das ist eine überraschende Wendung fast, dass sie Ärztin ist, Psychiaterin ist und dass eben sowas auch in Anführungszeichen besseren Familien vorkommt und nicht eben in solchen, wie unsere Vorurteile uns das glauben machen wollen.
Das ist krass, ne?
Das finde ich schon eine Art so journalistischen Erkenntnisgewinn, den man daraus ziehen kann. Und das hat mich daran interessiert.
Die Hürde.
Eva, wir haben zwei Kategorien in unserem Podcast und die erste heißt die Hürde und da geht es darum, was die größte Herausforderung in deiner Recherche war. Mhm. Was würdest du sagen? Gab es da irgendwas, was besonders schwierig war?
Die größte Hürde war, gegenüber dieser 78-jährigen Frau zu signalisieren, ich weiß, was sie getan haben sollen. Was eine Art und Weise die Intimsphäre dieser Personen betraf, die man eigentlich nicht berühren möchte. Aber es war völlig klar, ich muss das aussprechen. Ich muss sagen, sie sollen sexuellen Verkehr mit ihrem Sohn gehabt haben.
Ah, du hast es ausgesprochen in diesem Raum, ja? Okay, ja.
Ich habe es im Vorgespräch ausgesprochen. Ich habe es in der Vorbereitung auf unseren Termin hin. Mhm. ausgesprochen und zum Signalisieren, darum wird es gehen. Es geht nicht nur um schwierige Familienkonstellationen und um Alkoholismus und Schizophrenie, sondern es wird auch darum gehen. Aber sie hat darauf gefasst reagiert und signalisiert, ja, darüber wird sie reden.
Der Rausschmeißer.
Da du ja bei Zeitverbrechen tätig bist, würde uns natürlich besonders interessieren, welchen Tipp du jungen JournalistInnen geben würdest, die sich gern auf True Crime fokussieren möchten.
Ich habe ganz gute Erfahrungen damit gemacht, bei Geschichten, die einem erstmal nicht ganz klar sind, man nicht so richtig weiß, wo ist der Ansatzpunkt, wo ist das Verbrechen. Man aber trotzdem denkt, irgendwas ist da, erstmal Gespräche zu führen, sich ganz lang zu unterhalten und zu schauen, wo ist etwas, wo wir rangehen können? Was ist das Geheimnis dieser Geschichte, dieser Lebensgeschichte? Und dass es sich oft lohnt.
Okay, direkt mit Aufnahmegerät und Notizbuch oder erstmal einfach nur face-to-face? Reden.
Am besten mit Aufnahmegerät. Gleich sagen, ich zeichne das jetzt hier erstmal auf, das führt nirgendwo hin, das ist nur für mich, das ist, damit ich nicht immer mitschreiben muss, damit wir uns besser unterhalten können. Und oft kann man auf diese Gespräche dann im Nachhinein nochmal gut zurückgreifen. Da sind dann viele, viele gute Sachen schon enthalten. Und sei es nur für die Sicherheit, dass man weiß, das ist jetzt nicht verschwunden, sondern das habe ich hier safe auf meinem Gerät und darauf kann ich immer zurückkommen. Und manchmal Geschichten einfach Zeit zu geben. Manchmal entwickeln sie sich erst oder werden auch den Protagonisten erst klar, wo sie eigentlich hin sollen und dann darauf aufbauen.
Ja, das finde ich einen sehr guten Tipp. Manchmal ist das so, dass man einfach so eine große Ungeduld da hat, ne? Und nicht warten kann, die Story zu entdecken. Ja, schön. Gut, Eva, ich danke dir sehr herzlich, dass ich mit dir sprechen konnte. Es war sehr spannend, dir zuzuhören.
Danke für deine klugen Fragen.
Das war Eva Suthold, mit der ich über ihren Text mit dem Titel »Ich muss sehen, wohin mit meiner Wut« gesprochen habe. Mich hat dieser Text beim Lesen sehr berührt und aus journalistischer Sicht fand ich besonders Evas Entscheidung extrem originell, das Gespräch einfach als solches zu veröffentlichen. Dadurch entsteht nämlich eine Direktheit, die ich mir in einer anderen Form sehr schwer nur vorstellen könnte. Was ich aus dieser Folge mitnehme, ist also zum einen Mut zur Originalität und zum anderen Evas Tipp zum Ende hin, dass es sich nämlich lohnt, Geschichten Zeit zu geben und es oft am besten ist, erstmal mit einem ganz langen Gespräch zu beginnen und zu schauen, wo ist hier etwas, wo wir rangehen können und was ist das Geheimnis dieser Geschichte, so hat Eva es gerade gesagt. Damit sind wir jetzt am Ende dieser Folge von Reporter Insights angekommen. In 2 Wochen geht es weiter mit der nächsten Folge. Wer dann hier erzählen wird, weiß ich aktuell noch nicht, aber es wird mit Sicherheit wieder spannend. Hört also gerne wieder rein und abonniert unseren Podcast für weitere packende Geschichten und ihre Hintergründe. Das ist kostenlos und hilft uns sehr. Ihr findet uns auf allen Podcast-Plattformen. Feedback schreibt uns gerne über Instagram oder bei X. Für den Moment bedanke ich mich fürs Zuhören, sage Tschüss und bis bald.